Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Das Rasengeflüster Anfang November haben wir es und ich spreche heute mit einem, mit dem ich mich erst am Samstag kurz getroffen habe, haben uns verabredet, haben gesagt, heute müssen wir mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Es wird mal wieder Zeit für eine Runde Paco, obwohl wir haben uns am Wochenende ja gesehen, aber da haben wir nur kurz miteinander gesprochen. Jetzt wird es ausführlicher. Paco Testroth ist in der Leitung. Paco, guten Abend.
Schönen guten Abend, Jens. Freue mich, dich wieder zu hören.
Nachdem wir uns am Samstag gesehen haben, aber man muss den Leuten, glaube ich, auch noch mal kurz erklären, wir haben wirklich nur kurz miteinander sprechen können, weil ich dann während des Spiels arbeiten musste und nach dem Spiel auch noch ein bisschen zu tun hatte. Dann kam die Pressekonferenz. Und so haben wir 5 bis 6 Minuten kurz das Spiel analysiert.
Das nennt man Quality Time, ne? Nein, ich bin nochmal zu dir gekommen in PK-Raum. Danke. Und dann kamen die Trainer und haben uns unterbrochen.
Ja. Also, und wobei deine Trainerin gleich mal gesagt hat, Paco, wenn du willst, kannst du auch kennen.
Ja, die kennt meine Qualitäten vor dem Mikrofon.
Wobei, mein lieber Paco, ich habe ja jetzt im Interview mit der Sächsischen Zeitung gesehen, dass du doch nicht in diesen Medienbiss willst, sondern es schon dich reizen würde, naja, so Fußballmanager.
Ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Also gerade, glaube ich, habe ich auch von guten Leuten lernen können, so mit Ralf Minge. Ich glaube, von Helge konnte man einiges lernen. Dann jetzt von Didi Ivo. Also ist ja schon, dass ich jetzt auch viele Sportdirektoren hatte. Und das ist schon sehr, sehr interessant, finde ich, so eine Mannschaft zusammenzustellen. Also ja, ich finde es schon gut. Also wenn es da eine Möglichkeit für mich später geben würde, könnte ich mir das absolut vorstellen. Ja, mal sehen, was so passieren wird.
Ich würde ja das dann immer sehen, dass man erstmal so richtig reinriecht und vielleicht mal wirklich richtige Lehrjahre macht. Meistens, das zeigt ja auch die jüngere Vergangenheit, werden dann so junge Spieler sagt, naja, die müssen jetzt gleich an die Front, die müssen sofort ins Business rein, in der ersten Reihe stehen. Aber ich finde es halt interessant, wenn man wirklich von einem großen Manager vielleicht mal 2 Jahre dem so assistieren kann, quasi Assistent der Geschäftsleitung ist.
100% ist die beste Sache, die man machen kann. Also die Tipps und Tricks der großen Manager und wie sie Dinge deichseln, also die kann man ja gar nicht wissen. Und da muss man dann auch einfach mal zuhören, lernen und ja, probieren nachzumachen und sich das Beste rauszuziehen. Also ich meine, ja, Mingus hatte schon so die 1-2 Dinger so auf Lager, wo ich danach so gedacht habe, alles klar, nicht schlecht. Oder Klaus Allofs damals in Bremen. Also da waren Ideen dabei, wo ich sage, wow, wie kommt er da drauf? Und ja, ich muss sagen, ich bin ja gerade auch im Trainerschein und da geht es jetzt ja auch gerade in die Abschlussprüfung. Und in der Abschlussprüfung sollte man sich dann auch selbst bewerten und seine Entwicklung bewerten. Da war auch ganz klar mein Fazit, dass ich jetzt glaube, ich habe ein kleines Fundament geschaffen, aber ich absolut, wenn ich Trainer werden wollen würde, absolut in ein gutes Trainerteam muss, wo ich noch viel, viel lerne, weil, also ich konnte mir allein in diesem Lehrgang von meinen, ich glaube, wir waren 24 Leute, 23 Mal hospitieren und habe bei jedem Mal gedacht, okay, interessant. Also jeder sieht ja Fußball so unterschiedlich. Und ich glaube, gerade auf einer Position des Sportdirektors, wo man ja eigentlich wenig Fehler machen darf, ich glaube, da ist es enorm wichtig zu lernen. Und das würde mich schon sehr, sehr interessieren. Und wie in jedem Beruf, finde ich, fällt kein Meister vom Himmel, sondern wird durch Übung und Lernen besser.
Fehler machen, aber Fehler, die vielleicht auch nicht sofort knallhart bestraft werden. Also wo du sagst, okay, du musst die dann auch direkt verantworten, sondern du hast noch jemand über dir, der die vielleicht dann auch korrigieren kann.
Ja, der dich auch an die Hand nimmt, der vielleicht mal sagt in dem Moment, ob es um Verhandlungen geht oder ob es auch um Medienauftritte geht. Also der mal vielleicht sagt, die Thematik umschiffst du jetzt mal so, weil du willst dir selbst gar kein Thema machen, wenn du in Anführungszeichen vielleicht auch ehrlich antworten möchtest, aber derjenige weiß dann, oh, damit schießt du dir gerade ein Eigentor und baust dir enorm viel Druck auf oder wie du Transfers zustande kriegst. Also ich glaube, da kann man unfassbar lernen und ich glaube, gerade komme ich wieder dazu, Mingus wäre schon sehr, sehr spannend für mich gewesen. Aber jetzt, man kann sich sicher sein, dass ich bei Ivo in jedem Gespräch sehr genau aufpasse, was er denn so erzählt.
Das kann ich mir vorstellen. Und Trainer wäre aber nicht so deins. Du machst das auch, um dich vielleicht auch so ein bisschen abzusichern und möglicherweise auch, um dann auch ein bisschen in dem Bereich firm zu sein, weil wenn du das machen willst, was du jetzt gerade gesagt hast, musst du ja dann auch häufig in den Austausch mit einem Trainer gehen.
Ja, definitiv. Ich finde die Sichtweise sehr interessant. Also erstmal habe ich gerade in den ersten Wochen sehr gelernt, wie man Training strukturiert und wie die Art vom Coaching ist und ja, auch Periodisierung der einzelnen Trainingseinheiten oder der Saison. Das ist super interessant. Im Moment fühle ich mich noch zu sehr als Spieler, dass ich sagen würde, oh, ich würde mich jetzt nach außen hinstellen und so eine ganzen Trainingseinheit oder eine ganze Saison leiten. Also das würde ich noch nicht fühlen jetzt gerade. Was mir natürlich, wir haben in der letzten Woche durften wir mit dem 2010er-Jahrgang ein Individualcoaching machen. Und dadurch, dass ich halt für die Offensive angesiedelt bin, wo ich ja auch meine Stärken sehe und kenne, das hat mir schon enorm viel Spaß gemacht, also den Jungs so im Detail so Dinge zu erklären. Da habe ich so zum ersten Mal für mich so wirklich gedacht, so, ja, das macht mir schon Spaß. Aber ob das jetzt langfristig so der Weg wird, also im Moment würde ich mich noch mehr da drin sehen, ja, eine Mannschaft zu strukturieren und von oben so drauf zu schauen, aber nicht unbedingt die tägliche Arbeit, weil ich, glaube ich, jetzt auch sehr, sehr viele Jahre am Stück auf dem Platz stand. Deswegen kann ich mir das im Moment so ein bisschen mehr vorstellen. Und man hat auch ein bisschen mehr mit Wirtschaft zu tun, was mich
das
dann auch
so interessiert. Das hast du ja nun mal studiert
auch. Zahlen, genau, deswegen. Also das ist schon das Ding, was mich so mehr interessieren würde. Und ich glaube, man kann auch ein bisschen mehr seine Ideen einfließen lassen und dann auch den richtigen Trainer auswählen, damit er dann mit den Jungs so arbeiten kann.
Und man kann vielleicht auch 2-3 Jahre länger bei einem Verein arbeiten. Beim Trainer, das wissen wir beide nur allzu gut, kann es eben nach 1,5 Jahren, 2 Jahren eben dann auch immer mal vorbei sein. Also ich glaube, die Trainer, die länger als 3-4 Jahre bei einem Verein sind, die kannst du aktuell auch abzählen.
Ja, klar, ist das natürlich auch ein Thema, weil, also gerade ich habe in meinem Leben ja extrem viele Umzüge auch mit meiner Familie schon gemacht und gerade der letzte Umzug jetzt hier nach Ingolstadt war schon eine enorme Herausforderung für meine Familie, also mit den Kindern, mit den Kindergartenplätzen, mit den Freunden finden und so. Das hat diesmal auch schon wirklich, es hat länger gedauert, auch anzukommen. Und von daher, also da ist die Lust jetzt nicht mehr so groß danach. Also von daher ist das natürlich auch ein Punkt, der mit zu berücksichtigen ist.
Denkst du, dass es richtig wäre, dass junge Trainer vielleicht auch erstmal Co-Trainer sein sollten? Es gibt den einen oder anderen Trainer, der sofort Cheftrainer wird, ohne ja ganz große Erfahrung als Co-Trainer gesammelt zu haben. Ich finde das eigentlich auch richtig und wichtig, dass die vielleicht zumindest ein halbes Jahr oder eine ganze Saison irgendwo erstmal als Co-Trainer mitlaufen.
Ich glaube, es würde in vielen Dingen die Sache einfacher machen. Also, weil man halt auch genau da auch lernen kann, wie geht denn der Trainer dann mit den einzelnen Spielern, mit den Spielern um und wie verhält er sich in gewissen Situationen und wie ändert sich dann auch das Meinungsbild der Spieler, weil am Anfang weiß jeder, ist immer alles toll und man probiert alles so, aber wenn es dann die ersten harten Entscheidungen gibt, wie reagiert man dann, wie verändert sich die ganze Vorgehensweise, wenn die Niederlagen mal kommen, die ja zwangsläufig fast bei jedem Club kommen und von daher glaube ich, kann man da schon ja seine Erfahrungen sammeln, aber nicht mit dem direkten Druck ganz vorne zu stehen. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund davon, dass man Entwicklungsstufen nehmen sollte und wie in jedem Beruf die Leiter nach oben klettern sollte, aber nicht oben schon hingestellt wird, sondern sich erstmal entwickelt und dann lernt. Und weil ich denke, durch Lernen kriegt man Erfahrung und Erfahrung ist ja ein unersetzlicher Faktor.
Fangen wir mal an mit dem Spiel am Samstag, wo wir uns gesehen haben. Der Ausflug nach Ingolstadt, das Schönste oder das Leckerste war, wir haben vorher noch gegessen, wir haben Schäufele essen, sehr, sehr lecker. Das Spiel selber, ich weiß jetzt nicht, ob es der ganz große Genuss war. Ich würde sagen, leistungsgerechtes 1:1. In Dresden war man gar nicht so unzufrieden, weil Dynamo in Ingolstadt jetzt noch nicht so häufig was gerissen hat.
Ja, gehe ich mit. Also muss ich sagen, ich glaube, erste Halbzeit war Ingolstadt schon etwas dominanter, wobei, also
die ganz großen Chancen waren ja auch nicht da, oder?
Wir hatten keine dicken Chancen. In der ersten Minute, die finde ich, das ist schon eine dicke Chance. Also so frei zum Kopfball zu kommen, kommt selten vor, finde ich. Ja. Man muss dann aber sagen, hatte Dresden für mich 2,5 dicke Chancen. Also Cesar zweimal plus, ich glaube, Oermichen war es, der den abgefälschten Schuss hatte, der gegen die Latte geht. Das habe ich im Spiel gar nicht so wahrgenommen, aber war ja ein dickes Ding. Also 10 cm tief und der ist drin. Und ja, auf unserer Seite war dann der Freistoß noch, aber so richtig die dicken Dinger waren nicht. Ich fand aber schon, dass wir ein bisschen mehr das Spiel bestimmt haben. Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit ging ganz klar auf Dynamos Seite. Also da hat sich die Frage von Minuten bis der Ausgleich fiel. Und dann hinten raus hat man extrem die 130 Minuten vom Pokal gemerkt. Also da muss ich sagen, da können wir den Lucky Punch noch machen. Da haben wir dann auch ein, zwei Dinger, um das Spiel zu gewinnen. Aber ja, insgesamt war es, ja, ich fand schon schwere Kost irgendwie. Aber es ist für uns in dem Sinne, glaube ich, zu wenig. Weil wir hätten den Sieg schon echt ganz gut gebrauchen können, gerade auch wenn man sieht, was oben passiert. Also wir kommen einfach nicht ran. Und ich glaube, Dynamo konnte damit besser schon leben. Aber in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft, die in der englischen Woche ist, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Druck ausüben können, ein bisschen mehr Ballsicherheit, gerade in der zweiten Halbzeit, um das Spiel dann mehr in die eigene Richtung zu drücken, weil so hat man dann Dynamo doch nicht so schlussendlich gefordert und die Zitrone bis zum letzten ausgepresst.
Am Schluss fand ich, da habt ihr dann schon nochmal Druck gemacht, aber nach dem Ausgleich, nach dem 1:1 von Ömichen, da hatte ich schon das Gefühl, jetzt hat Dynamo das Momentum, jetzt müssen sie dranbleiben. Und das hat dann Vinko Scharpina auch gesagt. Da hat dann irgendwie, darüber ärgern sie sich auch so ein bisschen, dass sie da dann nicht nochmal richtig nachgelegt haben. Das ist das Einzige, was sie sich vorwerfen. Die können am Ende natürlich mit dem 1:1 leben, aber da dann nochmal richtig nachzusetzen, weitere Angriffe zu leisten und zu sagen, nee, wir geben uns jetzt mit dem 1:1 nicht zufrieden, sondern dieses symbolische Ömichen will sofort den Ball aus dem Tor holen und will weitermachen, sagt, wir sind mit dem 1:1 nicht zufrieden. Das hat dann ja so ein bisschen gefehlt. Klar hat es noch so ein, zwei Möglichkeiten, aber ab der 80. Minute, ich glaube, da zeigte die Tanknadel aber mächtig auf Reserve. Und das aber absolut erklärbar nach diesen 130 Minuten vom Mittwoch.
Ja, plus es haben ja auch noch drei Spieler gefehlt, die ja, schon wichtig sind fürs Team. Also mit Stefan, mit Haupo und mit, ich finde auch mit Menzel, der eine super Saison spielt. Also das wäre es dann vielleicht doch nochmal gewesen, wo sie noch mit Druck machen. Aber andererseits, bei uns haben halt auch einige Spieler gefehlt.
Was war denn mit dir?
Ja, unter anderem mit mir. Ich habe mich leider am Dienstag am Muskel verletzt im Training und ja, konnte leider nicht mitspielen.
Also von aber daher. Du bist momentan ganz schön anfällig, oder? Die Woche davor, da hatten wir kurz geschrieben, da dachte ich, wo ist denn Pascal Testroth beim Sieg gegen Borussia Dortmund 2? Du standst ihm in der Aufstellung, dachte ich, was ist denn los? Irgendwie die Trainerin angeschnauzt, was hat er denn gemacht oder so?
Solche Dinge meine ich. Ja, ein bisschen bitter, weil ich war extrem stabil dieses Jahr, also bei einer Trainingsbeteiligung auf Platz 1 bei unserer Mannschaft. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Ich habe nur 3 Tage verpasst in der Saison, wo ich mir die Hand gebrochen hatte. Das war halt ein blöder Unfall im Training, aber dann war ich nach 3 Tagen wieder dabei, war immer dabei. Und dann hat es mich am Donnerstag nach dem Mittagessen niedergelegt. Da habe ich ein bisschen was Falsches gegessen anscheinend.
Was?
Ich habe einen Fisch gegessen und bin da kurz 15 Stunden durch die Hölle gegangen. Also es war wirklich Hölle mit 39,8 Fieber und dauerhaft übergeben. War dann Freitagnachmittag fast wieder hergestellt, aber war ja unmöglich dann zu spielen am Abend. Ja, und dann war ich dann aber auch am Sonntag schon wieder fit und dann leider am Dienstag aus dem Nichts zieht es mir in den Oberschenkel rein und Donnerstag dann die Info bekommen, das wird wohl nichts mit dem Wochenende. Ja, tat schon weh. Es hätte noch mehr weh getan, sage ich ganz ehrlich, in Dresden zu spielen, wenn ich da nicht dabei gewesen wäre. Das ist ja dann immer noch ein Ticken mehr, aber auch so, ja, Spiel verpasst. Unglücklich und ich glaube, es hätte uns halt auch noch extrem gut getan, wenn wir ja noch ein, zwei Spieler mehr in der Hinterhand gehabt hätten oder dann auch vielleicht anders gespielt hätten. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Druck noch mit ausüben können.
Piloten und alle Teilnehmer an Flügen, also auch Purser und wie das ganze Flugpersonal heißt. Und Wolf Fuß hat es mir auch mal gesagt, essen einen Abend, bevor der Flug geht oder bei Wolf Fuß die Kommentierung ansteht, kein Fisch. Sagt, absolutes No-Go. Auch keine Meeresfrüchte, weil das kann zu ganz schlimmen Dingen führen. Und irgendwann habe ich das auch mal übernommen. Also ich bin eh nicht der Fischesser, aber wenn ich am nächsten Tag irgendeine Veranstaltung oder irgendwas habe, versuche ich auch auf Fisch zu verzichten.
Ja, ich esse einen Tag vor dem Spiel fast immer Fisch, weil ich brauche halt was zu meiner Mahlzeit, so was Festes dazu. Ja, Fleisch vorm Spiel ist jetzt nicht so das Beste, das macht die Muskulatur dann doch ein bisschen müder. Und
Hühnchen auch nicht?
Ja, ich mach's jetzt nicht, weil es braucht länger zum Verarbeiten. Ja. So habe ich es mal gelernt und bin jetzt in den letzten Jahren damit auch immer gut gefahren. Jetzt war halt mal der Griff ins Klo.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Änderst du da jetzt was an der Herangehensweise oder sagst du, einmal ist keinmal, jetzt die gelbe Karte, aber beim nächsten Mal passe ich genauer auf?
Ja, also, das mein Essen wird bleiben, da sage ich ganz klar. war blöd gelaufen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich das nochmal wiederholen wird.
Und jetzt die Verletzung, die tut dich jetzt erstmal lahmlegen?
Ja, die Ausfallzeit ist schon von mehreren Wochen die Rede. Also, tut mir schon weh. Ja, laut dem MRT-Befund schon. Ja, mal sehen. Ich werde jetzt wirklich, wir sind straff am Trainieren. Wir probieren es zu testen. Immer wie weit man gehen kann. Und wie du mich kennst, bin ich dabei, die Ausfallzeit zu minimieren und die Wiederherstellung zu maximieren. Aber ich glaube, ein bisschen Geduld werde ich da leider gebrauchen.
Das ist nicht deine größte Charaktereigenschaft, oder? Geduld bei solchen Sachen.
Ja, so geduldig bin ich mittlerweile schon geworden. Also, wenn ich mir überlege, wenn ich früher zum Beispiel mal auf der Bank saß, da war ich sehr ungeduldig. Da habe ich schon jetzt viel, viel mehr Verständnis für und kann die Situation auch immer gut einordnen. Aber verletzt zu sein, das wird auch nie werden. Also, der Athletiktrainer hat die Hände über den Kopf geschlagen. Er arbeitet unfassbar gerne mit mir zusammen, weil er weiß, dass ich zu 101% Profi bin. Da mache ich alles, was der sagt und was man machen muss. Und deswegen klappt es auch immer schnell. Aber der muss schon dicke Nerven haben, weil, also 17 Mal am Tag frage ich mindestens, ob wir das nicht nochmal beschleunigen können.
Verrollt dann so mit den Augen. Gibt es doch dieses Emoji, wo du mit den Augen verrollst? Also.
Ich denke mal, das ist voreingestellt bei ihm, auch schon so automatische Antwort. Wenn ich ihm schreibe, dann kommt das als Antwort.
Wahrscheinlich ist das dein Profilbild bei ihm.
Plus wie viele Menschen ich halt auch frage, ob es ein Tobi Lange ist oder sonstige, weil ich einfach nur darauf hoffe, dass mir jemand anders eine andere Diagnose stellt, wo ich mich daran orientieren kann. Also, aber das kennen die und ja, andererseits ist es auch ganz gut, glaube ich, dass man lieber so als andersrum jemanden, den man anschieben muss.
Ja, klar. Logisch.
Also, das wird schon wieder werden.
Ja, auf jeden Fall. Aber merkst du natürlich jetzt im Herbst deiner Karriere, dass der Körper natürlich auch vielleicht sensibel auf bestimmte Sachen reagiert? Oder kannst du sagen, nee, das hat damit nichts zu tun?
Ja, also reagiert sensibel auf Belastung, muss ich sagen. So die englische Woche, die gerade so eine extreme englische Woche, die nur über 6 Tage bestand, die habe ich schon anders verarbeitet als früher. Also es ist schon, Regeneration ist schon enorm viel wichtiger geworden, weil es auch einfach einen Ticken länger dauert. Also es ist halt einfach nicht mehr so wo man früher ja sich auch extrem im Kopf bescheißen konnte, dass man einfach gesagt, nee, geht schon. Ja, das mache ich jetzt natürlich auch immer noch, aber der Körper zeigt dann doch nochmal, nee, heute geht noch nicht so. Und ist eine Sache, die ich ja früher auch nie verstehen konnte. Mittlerweile komme ich da immer mehr ran, aber ich glaube andererseits, also wenn man diese Lauf- und Fitnesswerte, die ich in diesem Jahr habe, sieht, dann weiß ich nicht, ob man glaubt, dass ich 34 bin. Das sieht eher anders aus. Also von daher, da bin ich echt noch zufrieden und auch jetzt mal sehen. Also ich glaube, es war keiner, der nicht gesagt hat, also wenn es einer schneller schafft, als jetzt gesagt wurde, dann bin ich es. Und ich habe auch gesagt zum Arzt, das MRT kann ja nur meinen Muskel beurteilen, aber nicht die Person, die drinsteckt, weil ich habe viel besseres Heilfleisch als alle anderen.
Klar.
Und das wird schon werden.
Verrat mal ganz kurz, weil das ja immer die Rede ist, nach den Spielen, die Spieler haben dann regeneriert. Bei uns war Regeneration angesagt. Was ist denn so eine Haupteinheit Regeneration? Was macht man da?
Boah, also was man macht, weiß ich nicht. Was ich mache, kann ich dir sagen. Also es fängt schon abends mit den Boots an. So quasi so Lymphdrainage sind so, die habe ich zu Hause. Plus meine Hypervolt und meine Wärmegurt. Okay. Dass die Muskulatur halt direkt entspannt. Dadurch dann gutes Essen, Kompressionssocken oder Kompressionshose. Ja, geht sofort los.
Okay.
Also es geht sofort los, dass direkt der Mist aus dem Körper wieder rauskommt. Dann am nächsten Tag favorisiere ich immer das Fahrradfahren. Einige favorisieren eher das Auslaufen. Ich favorisiere das Fahrradfahren, weil ich da finde, ist ein bisschen gelenkschonender und ich kann ein bisschen zügiger fahren, um das rauszukriegen. Dann Kältebecken. Je nachdem, wie viel Zeit man hat. Wenn man eine ganze Woche hat, natürlich auch Sauna. Wenn man nur ein paar Tage hat, keine Sauna, weil dann fährt man zu weit runter. Kältebecken. Ansonsten gleiche Prozess immer wieder, viel trinken, Speicher wieder auffüllen und dann irgendwie wieder ins Rollen kommen. Also gerade in der englischen Woche ist das schon, gerade der zweite Tag nach dem Spiel ist schon immer extrem hart. Also, und wenn dann am dritten Tag schon wieder ein Spiel ist, dann ist das schon eine Herausforderung, finde ich immer. Aber andererseits halt auch schön, weil man spielt doch deutlich lieber, als dass man trainiert.
Ja, aber jetzt versetze ich mich mal in die Jungs von Dynamo rein. die am Mittwoch wirklich einen absolut emotionalen Fußballabend hatten. Und ja, wenn du mich jetzt fragst, trotz des Ausscheidens war das ein unvergessliches Erlebnis, weil das lebte halt von dieser Spannung und mit dem Tor in der Nachspielzeit, war das einfach spektakulär, auch wenn Darmstadt dann den Sieg gemacht hat. Und Darmstadt ist ja momentan auch ganz gut drauf. Aber wenn du dann 3 Tage später auch auswärts antreten musst, dann nicht 30.000 hast, sondern klar, es sind 3.000 bis 4.000 mit dabei, dann den Schalter wieder umzulegen und wirklich über den inneren Schweinehund drüber rauszugehen, das nötigt mir dann schon Respekt ab.
Jens, ich habe da relativ wenig Verständnis für in unserem Fall der DFB, weil es hat genau 2 Drittligamannschaften haben DFB-Pokal gespielt. Und warum terminiere ich dann nicht beide Mannschaften auf den Sonntag, um denen die Möglichkeit zu geben? Also man muss ja eigentlich im Sinne der dritten Liga sollte man, also genau. für uns war es gut, ja. Definitiv, ne, war es besser. Aber im Sinne der dritten Liga muss ich doch hoffen, dass die Drittligamannschaften so weit wie möglich im DFB-Pokal kommen. Genau. Weil das ist ja eine Auszeichnung für die Liga, wie gut die ist.
Genau. Und aber so haben sie sich ja auch oft in den sozialen Netzwerken gefeiert. Unsere Drittligisten heute dort und dort im Einsatz.
Und dann bestrafe ich sie in dem Falle, dass ich ihnen nur 2 Tage Regenerationszeit gebe. Damit sie, also es wäre ja nicht das Problem gewesen, genauso wie ich sage, bei uns war es in der englischen Woche davor auch Wahnsinn. Wir haben dienstagsabends in Köln, nicht in Unterhaching, nicht in gegen 1860, sondern in Köln. Wir hatten ein Riesenglück, dass der Verein Flüge gestellt hat, dass wir fliegen konnten nach Köln, weil ansonsten wären wir am Dienstagabend um 23 Uhr zurückgefahren, so Spielende, wären morgens um 5 oder 6 in Ingolstadt angekommen, am Mittwochmorgen. Und hätten Freitagabend wieder spielen sollen. Also die Nacht ist vorbei, das heißt, du hättest... Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gegangen wäre. Deswegen hatten wir echt Glück, dass wir fliegen durften. Dadurch ging es. Aber auch das frage ich mich so. Terminierung wundere ich mich schon des Öfteren drüber. Und jetzt gerade in diesem Fall war es absolut unnötig, weil du hast 3 Spiele an einem Sonntag und Dortmund gegen Ferl hätte mit Sicherheit am Samstag spielen können.
Ja, vielleicht, das hätten sie vielleicht auf den Freitag legen müssen, weil ja die erste vom BVB auch am Samstag gespielt hat. Aber du hättest das auf jeden Fall hinbekommen. Du hättest ja das andere Spiel unter Haching gegen Mannheim. Das hättest du doch am Samstag austragen können.
Tja, also du hättest Möglichkeiten gefunden und
ohne Frage.
Verstehe ich immer nicht, ne?
Ich auch nicht.
Weil man will ja doch auch Qualität in den Spielen haben. Und ja, ich finde schon, dass man bei Dynamo weniger Qualität als in den letzten Wochen gesehen hat.
Aber die dritte Liga, da sind wir mal beim Allgemeinen, Wahnsinn, oder? Also wir haben auf der Rückfahrt dann auch diskutiert, also das geflügelte Wort heißt, das ist halt diese dritte Liga, das zwischen Platz 1 und Platz 6 momentan ein Punkt ist. Ein Zähler.
Ja, spricht aber nicht unbedingt für die Qualität, finde ich so im Moment. Also, dass du keine Mannschaft hast, die sich da oben... Was haben wir jetzt? 13 Spiele. Mhm. Das heißt 39 Punkte und Platz 1 hat 23.
Genau.
Da fehlen 16 Punkte jetzt schon. Mhm. Das sind 5 Niederlagen bei 13 Spielen. Das ist unglaublich. Also ich habe ja auch mal, man erwischt sich ja, man rechnet ja auch immer mal hoch, so jetzt gerade aus unserem Stand. Wir haben jetzt 17 Punkte. So, was braucht man normal zum Aufsteigen? Man braucht 65, 67 Punkte, damit dann, also es wird dies erreichen so. Ich habe Jahre gehabt, wo du die 70 brauchtest, aber sagen wir mal 67 Punkte. Das wären bei uns jetzt noch 50 Punkte, die dazukommen müssten. Bei 24 Spielen wären das 17 Siege. Mhm. 17 Siege aus, wenn ich jetzt überlege, dass der Erste jetzt gerade aus 13 Spielen dann 5 Niederlagen hat. Mhm. Und man dürfte jetzt quasi nur aus 24 Spielen 7 Niederlagen haben und den Rest müsste man alles gewinnen. Das spricht gerade nicht so für die Qualität in unserer Liga, weil... Also ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass der Tabellenführer 3-0 verliert und der Tabellenzweite 4-0. Oder andersherum, ne? Tabellenführer 4-0 und Tabellenzweite 3-0. Das ist schon... Und nicht beim 3. und 4., sondern bei 16 und 15.
Ich bin bei dir. Also das ist verrückte Ergebnisse. Und ja, wenn Dynamo gewonnen hätte am Samstag, wären sie jetzt wieder Tabellenführer. Und Dynamo spielt jetzt auch keine Hinrunde bislang, die du dir an die Wand nagelst und sagst, Mensch... Das ist die beste Hinrunde aller Zeiten. Da ist auch viel Leerlauf mal dazwischen gewesen.
Ja, ist viel Gleichheit, finde ich, in der Liga.
Ja. Wir hatten ja am Samstag ein bisschen drüber geredet. Da sagst du Bielefeld. Bielefeld hätte gestern die Möglichkeit gehabt, Wiesbaden ist jetzt unangenehm zu spielen, aber so ein Spiel musst du dann als Spitzenmannschaft, als vielleicht momentane Übermannschaft, dann auch mal ziehen.
Ja, aber dann sind sie es vielleicht auch nicht. Also ich hätte es auch gedacht, weil ich sie eigentlich so, weil ich sie Mittwochabend gegen Union sehr, sehr gut fand.
Ja, ja.
Aber auch da, aber es tun sich alle einfach unfassbar schwer. Es tun sich alle schwer.
Und überleg mal, Rüdiger Ziel war gefühlt jetzt schon 5-mal in dieser Hinrunde irgendwie entlassen, weil man gesagt hat, Mensch, der mit der Doppelbelastung, das geht nicht und hin und her. Und der ist Fünfter mit 22 Punkten.
Ja, ja, es wird auch dieses Jahr, glaube ich, ganz, ganz wenige Entlassungen geben, wenn es so weiterläuft, weil es wird ja keiner dann in dem Moment sagen, boah, jetzt ziehe ich den Stecker, weil man ist ja doch im Rennen. Wenn es so weitergeht, man bleibt ja die ganze Zeit im Rennen. Wir stehen, glaube ich, jetzt gerade auf 12, aber es ist ja wirklich jetzt nicht die allergrößte Herausforderung, wenn man bis zur Winterpause oben steht. Hansa Rostock sagt sich dasselbe, die haben jetzt 2-mal gewonnen, sind jetzt wieder dran.
Trainerwechsel.
Hat geklappt.
Muss man so sagen, oder? Mhm. Bernd Hollerbach scheint dort oben im Norden jetzt nicht ganz so gut angekommen zu sein, man weiß es nicht. Wobei ich bei diesen Zweitliga-Absteigern immer sage, das ist auch schwierig. Die ersten Spiele sind echt kompliziert, tricky, weil die wieder ankommen müssen in der dritten Liga, weil der Kader natürlich komplett neu ist, weil auch vom Umfeld noch viel Unzufriedenheit herrscht. Also kennen wir hier in Dresden auch sehr gut und in Ingolstadt genauso.
Ja, haben wir ja schon mal drüber geredet, so dass das ja auch immer schwierig ist, weil du spielst eine ganze Saison ums Tore verteidigen, steigst ab und solltest auch auf einmal Favorit sein und musst Tore erzielen und die Umdenke ist halt schon immer schwierig und ja, wer weiß, vielleicht hat auch Bernd Hollerbach einfach das Fundament jetzt gelegt und andere ernten es jetzt. Ich bin gespannt, ich habe ja mit Daniel Brinkmann zusammengespielt in Bielefeld und ja, habe mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Also wir haben auch noch des Öfteren Kontakt. Er ist ja jetzt auch erst im Sommer nach Paderborn gegangen von Wiedenbrück, weil er da echt mega Arbeit geleistet hat. Ich bin schon gespannt. Also da entwickelt sich gerade schon was und die letzten zwei Spiele fanden sich sie jetzt schon auch echt gut, muss man sagen.
Mit den beiden Co-Trainern, die haben das gut gemacht und dann hast du natürlich auch gleich wieder so einen kleinen Push. Und ich habe heute mal geguckt, Formtabelle. Letzten 5 Spiele, da ist Rostock mit dabei. Also ganz vorne, die haben 9 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt. Also die stehen recht gut da nach dem Trainerwechsel.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, man sagt ja auch über Bernd Hollerbach, ich meine, ist ja jahrelang Co-Trainer von Felix Magath gewesen. Vielleicht ähnliche Trainingsmethoden, so wie man es hört, sind sie ja wohl so. Vielleicht war es dann auch in dem Falle vielleicht eine Art Befreiung für die Jungs, sodass sie sagten so, jetzt ist das weg, so jetzt können sie. Man weiß es nicht, weil gute Spieler haben sie eigentlich schon, das muss man schon sagen. Also das waren jetzt ja, es ist ja keine schlechte Mannschaft vor der Saison gewesen. Nee. Da kommt dann meistens auch das eine ins andere, was dann nicht funktioniert. Wir werden es sehen, also wird eine sehr, sehr spannende Rest-Hinrunde, glaube ich, noch werden. Und, aber ich glaube, so wie es in den Jahren zuvor auch mal war, wird auch dieses Jahr wieder extrem die Rückrunde entscheiden. Und wer da in den Lauf kommt, der hat eine Riesenchance.
Osnabrück, du hast ja selbst an der Bremer Brücke gespielt, nicht nur, weil es der nächste Gegner von uns, also von Dynamo Dresden ist. Die haben echt immer noch die Probleme eines typischen Zweitliga-Absteigers, oder? Die kommen gar nicht in Fahrt und die müssen echt ein bisschen aufpassen.
Das Gute für sie ist ja wirklich auch nur, dass es so eng ist, muss man ja wirklich sagen. Also holst du jetzt 2 Siege in Folge, bist du jetzt auch wieder im Mittelfeld dabei. Aber
musst du irgendwann mal holen.
Ich bin auch überrascht gewesen. Also ich habe auch gedacht, so jetzt nach dem Trainerwechsel, so, da haben sie sich gefunden, dann haben sie gegen Saarbrücken ja, schon ein ordentliches Spiel gemacht, so, aber jetzt in Rostock, das war jetzt nicht so gut und boah, ich finde gerade auch von der Einzelqualität sind schon da verdammt gut, aber schon blöd gelaufen im Sommer, muss ich sagen, wenn ich so den Stürmer der Engel hat, fand ich richtig gut letztes Jahr, richtig gut, dann hast du die ganze Sommerpause über die Thematik, wechselt der Wechsel nicht, also bist du nicht so richtig eingebunden in die Mannschaft, bist mit einem Abstiegstrainer in die Saison gegangen, redet man ja oft drüber, ob das so eine gute Idee ist. So, jetzt hat er eine rote Karte noch, das tut denen schon weh. Dann hat es am Anfang der Saison die Thematik mit Jumpy, ob er noch wechselt oder nicht, wurde dann nicht zum Auswärtsspiel mitgenommen. Also sie hatten schon viele Themen dort. Tut schon ein bisschen weh. Also den Verein mag ich schon extrem, muss man sagen.
Weil hat es halt eine auch gute
einfach,
Zeit dort.
Ja, richtig, und es ist einfach ein ganz, also das ist wirklich ein richtig familiärer Verein und die Stadt steht hinter dem Verein und ist auch immer knapp bei Kasse so der Verein und alle bündeln immer so ihre Kräfte. Deswegen hoffe ich schon, dass sie da jetzt rauskommen, schnellstmöglich und dass es besser läuft.
Was sagst du Cottbus? Cottbus mit dieser Niederlage, kann das mal passieren? Wobei Pele Wollitz ja sowieso erzählt, Aufstieg komplett verquert, wir wollen den Klassenhalt schaffen, aber Wir haben ja nun häufig drüber gesprochen auch. Also in den letzten beiden Spielzeiten ist immer ein Aufsteiger dann auch durchmarschiert.
Ja, macht er clever, nimmt den Druck, der macht sowieso clever, finde ich. Also der nimmt immer schön Druck auf sich, weil er da echt gut mit umgehen kann und die Jungs performen. Und indem er das so angeht, baut er ja auch wirklich keine Enttäuschung auf, sondern sagt so, hey, wir spielen weiter Hurra-Fußball, das wird langfristig belohnt werden. So, jetzt haben wir mal einmal auf den Deckel bekommen, kein Problem, Jungs, nächstes Spiel greifen wir wieder an und werden wieder offensiv spielen und unsere Dinger machen. Ja, also bisher bin ich extrem überzeugt von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen lassen und gehen drauf, machen ihre Tore und ich glaube auch schon, dass sie noch viele, viele Spiele gewinnen werden. Wie es dann final ausgeht, wie weh sowas mal tut oder wie es dann ist, wenn sie im nächsten Spiel vielleicht trotzdem ganz schnell einen Rückstand kriegen, weiß ich nicht, aber insgesamt, ich glaube, das ist, glaube ich, in Cottbus jetzt kein ganz großes Drama gewesen, wenn du jetzt mal ein Spiel verloren hast.
Nee, ich glaube, das können sie verkraften. Ich glaube, sie waren seit dem vierten Spieltag ungeschlagen in der dritten Liga. Dann kannst du auch mal eine Niederlage in Essen verkraften. Und wie heißt es immer so schön, lieber einmal 4-0 als viermal 1-0 verlieren.
Hundertprozentig.
Zweite Liga, eigentlich sind alle Ligen, auch Bundesliga, schön eng. Bundesliga, der FC Bayern geht da ein bisschen vorweg, aber auch ansonsten dort sehr eng. Zweite Liga, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ich muss jetzt jedes Mal, wenn Fortuna Düsseldorf verliert, denke ich an dich, weil ich denke, oh, hätte ich mich nie aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass Düsseldorf und Hamburg aufsteigen. Also ich sag mal, Düsseldorf wenigstens noch Relegationsplatz, aber eben jetzt auch zwei Niederlagen am Stück. Und der HSV ist Vierter. Da hast du gestern schon zufrieden mit diesem 1:1 gegen Nürnberg. Kannst du dich erinnern, als wir das letzte Mal über Nürnberg geredet haben, haben wir Miroslav Klose fast schon abgesungen. So, Miroslav Klose trainiert momentan die Mannschaft der Stunde, kann man ja im ersten FC Nürnberg fast nennen. Also verrückt, die zweite Liga. Und Hannover 96 jetzt auf einmal Tabellenführer.
Wen habe ich nochmal als Aufsteiger getippt? Hamburg und? Ich habe nämlich die Tage überlegt, so wen habe ich getippt, so, weil ich kann gar nichts mehr zu sagen. Also ich habe am Wochenende mit meinem Papa zusammen Hertha Köln geguckt und sag so nach Viertelstunde so, also Hertha geht durch dieses Jahr. Oh mein Gott, und dann das Spiel. Also da kannst du ja gar nichts zu sagen. Aber wie kann ich denn auch wissen, dass sich Robert Glatzel verletzt? Also das tut schon weh. Das tut schon weh, weil der steht, der macht 15, macht der mindestens. Bin ich der Meinung von. Und dann hättest du es ja, aber jetzt wird es schon wieder auch enger, weil... Mal gucken, leider, aber wie viele Spiele Davy Selke noch durchhalten wird. Er ist ja leider auch extrem oft verletzt. Und ja, das war jetzt am Wochenende, war schon krass zu sehen, das Spiel. Also Nürnberg hat sie ja an die Wand gespielt. Also unfassbar.
Und das teilweise schon. Also du hattest deutliche Klopfzeichen, dass der Ausgleich mächtig an die Tür vom HSV klopft.
Aber sowas von. Deswegen, also im Moment die stabilste Mannschaft ist definitiv Hannover, finde ich.
Ja. Ne? Zu Hause also, bockstark.
Vier Superstürmer, vier ganz unterschiedliche. Ich habe heute noch mit meinem Mitspieler drüber gesprochen, der aus Hannover ja kam. Der Torschütze vom Wochenende. Er sagt, oh ja, vier unterschiedliche Stürmer, Dreijahresplan, der geht gerade voll auf. So, also das ist ja das Ende des Dreijahresplans. Hat schon Hand und Fuß, was Hannover spielt, muss ich sagen. Aber Jens, schieß mich tot, ich weiß nicht, wer aufsteigt.
Also Hannover hat jetzt wenigstens so ein Mini-Polster, 2 Punkte Vorsprung.
Oh, wow.
Ich glaube, du hast den ersten FC Köln genannt.
Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach auch immer noch beeindruckt war und dann haben sie zu Hause gegen Paderborn verloren. Ne?
Ja, ja. Also Köln hat daher so böse Punkte liegen lassen, immer wieder, auch gegen Darmstadt verloren und wo ich mir sage, oh, das muss nicht sein und für die war es ja jetzt überlebensnotwendig, sonst wären die ja ganz tief unten reingerutscht, jetzt mal zu gewinnen. Da sage ich mir, okay, die brauchen die Wintertransferphase. Ich habe mich heute mit unserem Köln-Fan im Sender unterhalten, der sagt, wir brauchen dort vorne auf jeden Fall noch einen Knipser.
Sehe ich genauso. Also der fehlt denen schon. So ein richtiger Stürmer vorne drin, der hätte denen schon einige Punkte mehr, weil sie hatten viele Spiele mit extrem vielen Torschancen. Naja, wer nicht aufsteigen wird, ist der FC Schalke 04, da bin ich mir ziemlich sicher.
Trainerwechsel schon verpufft?
Also, ich sag mal so, ich habe die ersten zwei Interviews gehört. Da wage ich zu behaupten, inhaltlich könnte da sehr, sehr viel drin sein, aber ich glaube nicht, dass wenn ein Mann mit der Ausstrahlung und mit dem Deutsch, wie er gesprochen hat, in die Kabine kommt und die Kabine in dem Moment anzündet. Ist einfach jetzt so mein Gefühl. Deswegen glaube ich nicht, dass er die Idee war, dass er schnell funktioniert. Sondern die Idee ist wahrscheinlich mehr, dass er über die nächsten Wochen funktioniert. Deswegen sage ich jetzt mal einfach und hoffe auch einfach mal nicht verpufft, weil weiß ja schon, dass ich mit Schalke, mit Fieber, aber ich kann es mir nicht angucken zurzeit. Also, fürchterlich. Und auch da habe ich ja nach den zwei Spieltagen habe ich gedacht, boah, super Truppe. Schalke hat genau das, was man braucht. Wir haben super Stürmer, Erfahrungen, Karaman, so hinten, ja, da werden sie schon noch finden. Tobi Mohr haben sie ja zurückentdeckt, so auf der linken Seite, was ja einfach, er war bei Heidenheim jahrelang der Unterschiedsspieler und soll dann jetzt nicht mehr gut genug gewesen sein, fand ich auch Wahnsinn. Und boah, da geht ja gar nichts. Also zu Hause
gegen dieses Torhüter-Casting. Ja, Wahnsinn. Das ist doch nicht lächerlich, aber schon irgendwie skurril gewesen, dass beide Torhüter jetzt zwei Spiele haben sich dort beweisen können. Das machst du vor aller Öffentlichkeit. Das kannst du ja im Training machen. Da kannst du von mir aus ein Casting machen. Aber nicht in aller Öffentlichkeit. Das ist ja auch für die Torhüter eine bescheidene Situation.
Aber fing doch schon Jens vor der Saison an.
Ja, natürlich.
Der Torm Hofmann als ganz klare Nummer 1 sogar öffentlich kommuniziert wurde das. Und dann auf einmal im letzten internen Testspiel, glaube ich, war das ja sogar noch. Da wurde dann, hat der andere mal so, wurde alle gedacht, hä, spielt der doch? Und auf einmal steht der andere. Also, da fing es doch leider schon mit an, so.
Aber damit machst du dich doch auch als Trainer. Also, Gerhard's dann unglaubwürdig. Und der ganze Verein macht sich unglaubwürdig.
Aber das war ja das, was man da leider sagen muss. Sportdirektor und Trainer haben da, glaube ich, jetzt nicht Hand in Hand gearbeitet. Ja. Und das ist ja das, was ich am Anfang unserer Aufzeichnung gesagt habe. Also, ich will als Sportdirektor schon was formen, aber du musst den Trainer schon mitnehmen, weil im Endeffekt, ich habe eine Idee, aber der Trainer muss sie schon definitiv umsetzen. Und wenn die Idee gar nicht zueinander passt, dann könnte es schwer werden.
Ja, du musst nicht immer bester Freund sein.
Nein, das, aber du musst doch eine Sprache sprechen. Genau. Wenn ich einen Stürmer haben möchte, der 1,95 groß ist, dann macht es wenig Sinn, den Lionel Messi hinzustellen. Ne? Wenn ich aber einen Spieler haben möchte, der dribbeln kann, in die Tiefe geht, dann macht es wenig Sinn, Jan Koller dorthin zu stellen. Ja. Und das sollte dann schon stimmen. Und wenn ich einen Torwart haben will, der, weiß nicht, die und die Fähigkeiten hat, dann weiß ich nicht, warum man einen anderen Transfer macht, um dann zu erzählen, der wird die Nummer 1.
Wo der Trainerwechsel funktioniert hat, ist der Gegner vom letzten Mittwoch von Dynamo Dresden, der SV Darmstadt, Florian Kohfeldt.
Ja, definitiv. War auch, ja, was heißt überraschend? Ich finde, in Bremen hat er schon mega Arbeit geleistet.
Ja, aber Paco, nicht ja, alle haben so die ganz höchste Meinung nach dem Abgang von Florian Kohfeldt in Bremen gehabt. Ich kenne einige Bremer, die sagen, Florian Kohfeldt ist jetzt nicht da. Und da dachte ich, naja, aber wenn man jetzt so seinen Job sieht in Darmstadt, dann kann er nicht der Allerschlechteste sein. In Wolfsburg war es, glaube ich, schwierig, da hat er auch nur zu kurz Zeit gehabt. Aber ich finde, er zeigt jetzt gerade auch in Darmstadt, dass er was drauf hat.
Er lässt auch richtig schön Fußball spielen, finde ich. Hat natürlich auch eine geile Offensive, finde ich. Also Liedberg finde ich schon ein super Spieler, Hornby, Lakenmacher. Dann kann er, glaube ich, mit Tobi Kempe halt gut umgehen, der einfach ein wichtiger Spieler ist. Also muss man einfach sagen. Und ja, im Moment wirkt das sehr stabil, sehr offensiv gerichtet. Und ja, ich schaue mir Darmstadt jetzt wieder gerne an. Ist so ähnlich wie vor 2 Jahren. In der Hinrunde, da sind sie auch so durch die Liga gefegt und ja, mal sehen, ob der Rückstand zu groß ist oder ob sie da auch nochmal wieder ein Wörtchen mitreden können.
Die zweite Liga, also so eng beieinander, da ist auch schwierig, also kannst du auch keine Prognosen wagen. Jede Mannschaft hat so seine Momente, hat so seine 2-3 Spieltage, schwächelt dann aber auch mal wieder, ist schwierig. Fürth muss ein bisschen aufpassen, Trainerwechsel gemacht. Aber das hat jetzt auch am Wochenende natürlich überhaupt nicht funktioniert. So, scheidest im Pokal aus. Schwierig.
Die haben noch keinen neuen Trainer, ne?
Nee, die machen ja mit ihrem Co-Trainer erstmal. Die bis zur Winterpause weitermachen. Und Regensburg hat auch noch keinen neuen.
Ja.
Weil wir bei Trainern gerade sind, warst du überrascht? Dieter Hecking, Bochum?
Ja. Ich habe es heute noch zu Michel gesagt, also manchmal ist der Fußball halt auch echt Wahnsinn.
Bei Dieter Hecking denke ich immer an die Mütze, die er nach dem Pokalsieg aufhatte in Wolfsburg.
Mit King, ne?
Ja. Richtig.
Das stimmt. Ja, aber trotzdem irgendwie auch Wahnsinn, oder? Du bist mal kurz 3-4 Jahre raus, machst, der war ja nicht mal Sportdirektor in Nürnberg. Der war ja Sportvorstand, glaube ich. Olaf Rebbe
war
Sportdirektor.
Aber er war doch in der Zeit, bevor sie Fiello fest installiert haben, in diesem halben Jahr, war er doch noch mal...
Ah, stimmt, der hat 3 Spiele so übernommen, oder nicht?
Ja. Hat die zum Klassenerhalt geführt.
Mit Fiello als Co-Trainer.
Genau. Fiello hat den Hauptjob gemacht.
Ja, na klar. Aber
da hat er natürlich so ein bisschen den Cheftrainer gemacht, um von Fiello den Druck wegzunehmen. Und deshalb, da bin ich ja dabei, was ich vorhin noch gemeint habe. Ich finde, so ein Trainer braucht dann, bevor er ins große Karussell einsteigt, nochmal jemanden, der da sagt, okay, den Druck nehme ich von dir weg, Pressekonferenzen mache ich alles, aber du machst schön das Training.
Gibst du ihm ja auch einen Sicherheitsschutz so ein bisschen mit, weil wenn du dann in Nürnberg damals Fiello direkt das erste Spiel verloren, so kommst halt nicht mit einer unfassbaren Vita aus Dresden, so wo es halt nicht so ganz so gut geklappt hat, Stell dir mal vor, du verlierst ja die ersten ein, zwei Spiele. Boah, dann brennt es ja schon wieder. Dann bist du schon durch. Und so nimmt erstmal der Mann, weil ich glaube, den erschüttert nichts. Und das ist natürlich, glaube ich, auch der Effekt, auf den Bochum hofft. Ich bin gespannt. Was glaubst du, Riemann?
Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann mir doch vorstellen, dass die in der Kabine jetzt sagen, jetzt kommt der wieder, der Verrückte, der aber kein schlechter Torhüter ist und der ja vom Ehrgeiz so zerfressen ist. Ich bin da hin und her gerissen. Aber wie verzweifelt musst du sein, um den jetzt wieder zu reaktivieren?
Ja und nein, weil wie verzweifelt musst du sein, um die Nummer 1 nach dem Hinspiel dann aus dem Tor zu nehmen?
So. Aber es war doch dann im Endeffekt die richtige Entscheidung, weil es hat dir den Klassenerhalt gebracht. Und Paco, da bin ich dabei. Warum rege ich mich eigentlich bei Bochum so auf? Wäre eigentlich schön, wenn wir nächstes Jahr nach Bochum mal fahren, gibt's gute Currywurst, dann musst du nochmal aber auch aufsteigen. Aber das mal nur am Rande. Ich sag dir, die haben doch viel zu wenig auch von diesem Klassenerhalt, von diesem sensationellen Relegationsrückspiel profitiert. Da hättest du doch so viel rausziehen können. Das ist ja komplett verpufft. Klar hatten die auch ein paar Abgänge, das sehe ich auch. Aber dass du aus diesem Rückspiel in Düsseldorf, wo du was schaffst, was fast einmalig ist, da irgendwas rausziehst, das sehe ich überhaupt nicht.
Ja, außer ein Gerichtsverfahren haben die nichts rausgezogen, ne? Also, nee. Nee, stimmt, da gebe ich dir recht.
Also du würdest Riemann reaktivieren?
Nee, ich bin ja eh befangen, weil Paddy Drewes mein Kumpel ist. Also ich habe mich ja unfassbar für ihn gefreut, dass er so... Aber war in dem Sinne, auch da war ich ein bisschen überrascht, Jens, weil er war in KSC dann am Ende die Nummer 2, weil da ja schon der Torwartwechsel stattgefunden hat zu dem jungen Torwart. Und wie ist dann die Nummer 1 in Bochum? So, also ich hatte auch ehrlicherweise mitgerechnet, dass nicht Timo Horn von Salzburg verblieben wäre, sondern Marvin Schwäbe. Das war so ein bisschen, wo ich dachte, so, das ist ja gemachte Wiese. So, der will erste Liga bleiben, Köln will ihn abgeben, auch wenn er jetzt wieder spielt.
Und gut spielt.
Ja, richtig gut. Ne? 2-0. Mhm. Aber Bochum, ich habe auch das Gefühl, Bochum hat Stöger und Schlotterbeck verloren. So schon für mich die zwei Spieler, die es auch so rausgerissen haben in der Rückrunde. Haben die jemanden verpflichtet, so ungefähr? Also,
ja, ein Punkt gegen Holstein Kiel.
Ja.
Und du musst ja mal.
Asano haben sie auch noch verloren, ne?
Ja.
Relativ wenig Hoffnung. Und am Wochenende war schon, also 12 Tore in 2 Spielen zu kriegen, schaffen auch nicht so viele.
Und Dieter Hecking, weil ja auch der Sportchef gegangen ist, macht das jetzt in Personalunion, macht so ein bisschen Trainer und Sportchef?
Herrlich.
Na, keine Ahnung, das frage ich dich, du.
Mit Sicherheit, oder? Also, ist schon.
Ja, du, es sind 7 Punkte bis zum FC St. Pauli, das ist eine Menge Holz.
Pauli jetzt am Wochenende gewonnen wieder. Die haben in Freiburg gewonnen und die haben jetzt am Wochenende gewonnen. Puh, du hast jetzt Kiel jetzt auch gewonnen. Also die Bundesliga, die finde ich nicht so wie Liga 3 und 2, weil da gewinnt 18, 17, 16 nicht unbedingt gegen 1, 2 oder 3. Und also da hast du weniger Spiele, die du gewinnen kannst. Bei uns in der Liga, finde ich, kannst du jedes Spiel gewinnen und verlieren. Jeder. Aber in der Bundesliga sehe ich das nicht. Und so, jetzt haben sie Kiel schon weg. So viele Spiele sehe ich nicht, die Bochumer gewinnen können da. Also...
Mit dem nächsten Gegner, Leverkusen jetzt.
Ne? Ja.
Dann Stuttgart. Oh. Augsburg. Augsburg in Augsburg. Auch unangenehm. Dann Bremen. Union Berlin. Heidenheim. Das sind die Aufgaben bis zum Ende des Jahres. Sag ich mal, ist Heidenheim am letzten Spieltag vorm Jahresende ein Must-Win-Game?
Wahrscheinlich ja.
Und bis dahin solltest du
ein paar Punkte haben, ne?
Ein paar Punkte haben.
Ja, ich bin mal gespannt, was Dieter Hecking zaubert. Aber trotzdem schon verrückte Entwicklungen manchmal im Fußball, finde ich.
Warum macht er das jetzt auch?
Weil er was zu tun haben möchte.
Und weil der Reiz, Bundesliga-Trainer zu sein, einfach auch.
Denke ich auch. Und ich weiß nicht, wo Dieter Hecking kommt, glaube ich, aus Hannover, oder?
Ja.
Ne, ist jetzt auch nicht so entfernt. Und du kannst ja auch eigentlich fast nur überall. Er wird seinen Namen nicht mit kaputt machen.
Nee.
Dafür hat er einfach viel zu viel geleistet und ja auch gewonnen. Und ist auch im Endeffekt dann egal sozusagen. Also, wenn er jetzt scheitert, ja, dann geht er danach in Ruhestand oder wird Experte oder weiß ich nicht. Aber wenn er es schafft, dann kann er sich die Käppi wieder aufsetzen.
Sein ganzes Leben.
Ja, mit der King-Käppi.
Definitiv. Und vielleicht kriegt er dann ein Grönemeyer-Konzert im Privataudienz. Und du findest das oben, also ich finde das oben trotzdem schön kuschelig und eng beieinander. Überleg einfach mal, wir haben heute uns die Tabelle angeguckt und haben wir festgestellt, dass zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, über die oft hergezogen wird, und da wird gesagt, der Trainer, der ist Seoane, der auch schon mehrfach rausgeschrieben wurde, die haben 13 Punkte, genauso viel wie der VfB Stuttgart. Und würde mal sagen, bei Sebastian Hoeneß wird ein bisschen anders berichtet und über den VfB Stuttgart.
Ja, aber Platz 1 ist weg, oder gibst du mir wohl recht, oder?
Ja,
Platz also, weil.
Wie? Da passt. Insgesamt jetzt schon, können wir jetzt Meisterschale schon nach München schicken.
Also glaubst du wirklich, da passiert dies Jahr noch was?
Nein, also, eigentlich
Leipzig,
nicht.
Leipzig, die versauen sich ja schon wieder selber. Frankfurt finde ich geil, aber wird ja nicht bis zum Ende reichen. Und Leverkusen ist ja jetzt schon ein paar Pünktchen weg. Mhm. Also die lassen ja liegen. Also 7 Punkte, das sind 3 Siege auf Bayern. Bayern macht jetzt dieses Jahr in der Bundesliga nicht den Eindruck, als würden sie schwächeln.
Nee. Nö, du.
Sondern eher, als wenn sie einen Punkterekord aufstellen wollen. Also von daher glaube ich.
Also Titel am 9. Spieltag bei dir schon vergeben.
Ich kann mir nichts anderes vorstellen, ja.
Aber dahinter, Paco, dahinter. Ich sag
dann wird spannend. Das wird, also Champions League wird super interessant dieses Jahr.
Wollte ich kurz sagen. Also zwischen Platz 3, Frankfurt und nehmen wir jetzt mal Mönchengladbach, Platz 9, sind es 4 Punkte.
Ne, also Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Stuttgart, Gladbach. Habe ich jetzt 6 Mannschaften für 3 Plätze noch. Das könnte spannend werden.
Union hast du nie genannt. Freiburg hast du nicht genannt.
Nee, sehe ich auch nicht. Freiburg jetzt liegen gelassen wieder. Freiburg gegen Pauli verloren. Das sind schon mal 5 Punkte. Die solltest du mitnehmen dann. Mhm. Also sehe ich jetzt nicht so.
Aber weil du Frankfurt gerade genannt hast, wäre das natürlich überragend, ist ja. Marmusch, oder?
Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, wir haben vor 4 Jahren oder so mit Aue gegen Pauli, als sie in der Hinrunde so schlecht waren. Und da hat im Mittelfeld Salazar und Marmusch gespielt und vorne Burgstaller. Nach diesem Spiel habe ich mich wirklich gefragt, was macht der hier? Also was macht der hier in der zweiten Liga? Dann spielen wir vor 3 Jahren mit Sandhausen Testspiel gegen Frankfurt. Da war der wieder und der ist immer so lieb zu mir. Ich weiß nicht warum, also wir haben gar nichts miteinander zu tun, aber der ist immer so lieb, kommt danach in der Kabine und unterhält sich mit mir. Also keine Ahnung, wir haben noch nie Berührungspunkte gehabt eigentlich aus den Spielen und so. Ne? Da hat der uns schon wieder durchgewirbelt, ne? Und also wirklich, das war ja immer, weil ich habe mich so oft gefragt, warum ist der denn bei Wolfsburg nur so Ersatzspieler?
Ja.
Weil der ist einfach so krass. Der Tempo-Dribbling, der hat Geschwindigkeit und der hat Zug zum Tor und hat Abschlüsse. Was willst du noch mehr? Und jetzt dreht der so völlig durch. Also.
Wahnsinn, oder?
Boah.
Also der ist ja jetzt sogar beim FC Bayern im Gespräch. Ja,
aber in der Form, wenn er das schafft, zu halten.
Ja, aber kannst du dir Wirtz und Marmoush zusammen dann beim FC Bayern vorstellen?
Wir zu Bayern kann ich mir glaube ich niemals.
Der geht ins Ausland.
Der geht sowas von, ja nicht sowas von sicher, aber der wird doch nach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid rufen wird, weil irgendwann ist halt Real Madrid auch voll besetzt. Mhm. Da kannst du ja auch schon nicht, also als Offensivspieler musst du es ja 5-mal überlegen, da hinzugehen.
Aber zum Beispiel Liverpool.
In Liverpool, ja, sehe ich komplett so. So eine Truppe. Arsenal würde der natürlich wahrscheinlich auch richtig gut hinpassen. Mhm. So mit Ødegaard zusammen da auf der 8, das könnte er wohl. Aber Bayern sehe ich kaum so, weil weiß ich auch nicht, ob es jetzt seine Wunschposition ist, über außen zu spielen. Und du hast ja auch schon Jamal Musiala, wenn Bayern den halten kann, wovon ich aber auch einfach ausgehe.
Ja, den wollen sie ja zum Gesicht vom FC Bayern. Von daher du brauchst auch so 2-3 Spieler, die du konstant über mehrere Jahre hast. Das war auch ein guter Move immer mit Thomas Müller zum Beispiel, mit ein paar Spielern, auch Kimmich, Neuer, dass du wirklich ein paar hast, die auch wirklich prägende Identifikationsfiguren
genau, sind. Genau. Und da das wird schon Musiala werden, das kriegen sie schon hin, vermute ich.
Weil er auch bei den jüngeren Fans ja total beliebt ist.
Ja, aber auch ja zu Recht, oder? Also,
ja, das ist ja fürs Marketing auch ganz wichtig, weil du sprichst ganz unterschiedliche Zielgruppen an und ich glaube, mit einem Musiala sprichst du natürlich die jüngere Zielgruppe an, die finden den ganz schick und holen sich von dem das Trikot und das passt dann. Ich glaube, die älteren Fans holen sich lieber von dem Thomas Müller dann das Trikot und so kommt das eine zum anderen.
Du, hundertprozentig, wir waren jetzt auch wir haben jetzt dieses Gespräch da beim Trainingslager mit dem LK 2010er Kader gehabt und dann auch so, wer sind denn eure Vorbilder? Also da fehlt wirklich nur Vinicius Junior oder einer hatte noch Wirtz, also es waren alles Stürmer. Mhm. Also wirklich diese Spieler, da fiel aber das waren ja auch Stürmer, aber da fiel kein Lewandowski oder Harry Kane so, oder Haaland, so, was ich überraschend fand, aber auch Haaland ist nicht so, deswegen du musst ja fürs Marketing auch diese Spieler haben und ja, Marmoush ist schon krass, muss ich sagen, also
ja,
der könnte also, ich mir mal sehen, ich, wie er weitermacht, aber
bin ich echt sehr angetan, was der dort macht und überhaupt, was die dort vorne machen. Frankfurt immer wieder offensiv bockstark besetzt.
Also da muss doch jeder Stürmer in Europa, der jetzt gerade nicht bei den Top-Clubs ist, der muss doch hoffen, dass Markus Krösche ihn anruft, genau, damit er zu Frankfurt geht, weil danach ist er eh Bombe.
Ja.
Also das ist schon eine Quote. Jovic, Haller, Rebic, Silva, Mamouche, Etikete, die letzten ja, sechs.
Echt stark. Wort noch zu, weil du RB Leipzig angesprochen hast. Ja, da sage ich, die haben nach 19 Spielen jetzt mal verloren, nach 19 Bundesligaspielen. Für Dortmund war der Sieg überlebenswichtig. Also war ja schon interessant, dass sie überhaupt 11 Spieler zusammenbekommen haben bei dieser Verletzungssituation. Aber ich finde, im Heimspiel sind sie eben ganz anders als im Auswärtsspiel. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie jetzt gegen Mainz am Wochenende dann wieder verlieren sollten.
Ich finde auch ganz undankbare Aufgabe, weil so wie man es gelesen hat, ist Dortmund gefühlt ein Abstiegskandidat gewesen in den letzten Wochen, so wie man geredet hat. Und trotzdem, ja, sie hat nur eine Elf, trotzdem die Elf, die da standen, das war schon trotzdem noch Qualität. Ja, und Heimspiel vor, wie viel sind, 80.000, ne, in Westfalen, da kann Dortmund schon Spiele gewinnen. Also von daher war schon eine undankbare Aufgabe und ich finde, in Dortmund kannst du auf jeden Fall mal verlieren.
Zwei Sachen noch, international, weil du ihn angesprochen hast, vor einer Woche wollte ich mit dir aufnehmen, aber du hast gesagt, nee, ich will unbedingt den Ballon d'Or gucken. Ich finde Ancelotti, ich finde Real Madrid eigentlich schon irgendwie, ja, das ist schon das Nonplusultra im Weltfußball. Das muss man einfach auch sagen. Eigentlich jeder Spieler will zu Real und sagt, Mensch, dort mal zu spielen, das ist schon herausragend. Und irgendwie fand ich, das war nicht Real-like, was sie da letzten Montag fabriziert haben, dann zu sagen, nö, wenn Vinicius Junior jetzt nicht den Ballon d'Or gewinnt, dann sind wir bockig und dann fliegen wir dort nicht hin. Das fand ich komplett daneben. Und wir hatten ja auch schon mal kurz kommuniziert, ich finde auch, in so einer Auszeichnung sollte ja nicht nur das reine fußballerische Können fließen, sondern eben auch das, was so drumherum passiert, auch auf dem Fußballplatz, wie du dich dort benimmst. Und da hat Vinicius Junior immer noch ganz, 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 ganz viel Luft nach oben.
Also ich finde, ganz, ganz schlechte Kinderstube.
Ja.
Erstmal sollte man stolz sein, dabei sein zu dürfen und unter den Top 3 der besten Fußballer der Welt zu sein, weil wenn man sich mal überlegt, die Saison von Vinicius Junior war die schlechteste, die Messi und Ronaldo, glaube ich, je gespielt hätten.
Mhm.
So, also das ging mir die ganzen Wochen schon so dermaßen auf die Nerven. Jedes Interview nach jedem Spiel musste jeder Spieler sich positionieren und sagen, Vinicius Junior soll Ballon d'Or gewinnen. Also das war ja so extrem, was Real Madrid da gemacht hat. Und ich bitte dich, Haaland hat im Jahr zuvor über 50 Tore gemacht. Ich glaube, die haben Triple gewonnen.
Ja.
Und er wurde auch Zweiter, weil es dann halt Messi gewonnen hat. Ja, aber sorry, aber so ein ist toller Spieler, aber es ist jetzt für mich nicht das Nonplusultra, ganz klar. Nee, also ist schon absolut in Ordnung. Und allein wegen dem Verhalten hat er schon nicht verdient, ein Sieger zu sein, weil ein Sieger hat auch im Falle der Niederlage zeigt er wahre Größe und also dir damit, aber sowas von nicht bewiesen.
Und das geht doch Vinicius Junior auch auf dem Rasen immer ab. Also der schindet Zeit, der schubst, der. Also das finde ich, das ist ein kleiner Flegel manchmal.
Ja, und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, Jens, wenn sie ein bisschen ehrlich behandelt hätten, dann wäre gegen Leipzig vom Platz geflogen letztes Jahr, als der Orban da einfach umgetreten hat oder umgeschubst hat. So, dann hätte er kein Viertelfinale und vielleicht kein Halbfinale gespielt. Und danach hat er auch nochmal wieder 7-10. Also, sorry, ey. Also, so haben sich Messi und Ronaldo nie verhalten. Nie.
Bin ich bei dir. Und was machen wir mit Hansi Flick? Hansi Flick kann offenbar nur die großen Fußballvereine in Europa trainieren. Nationalmannschaft eher nicht so seins. Der Flug der Graugänse, Stichwort. Aber Fußballvereine in Bayern und in Katalonien kann er. Meine Fresse. Also das ist schon stark. Auch wie sie Bayern in der Champions League abgefädelt haben, wie sie den Klassiko gewonnen haben. Und Hansi steht dort ganz ruhig an der Seite und guckt sich das entspannt an. Sein Co-Trainer ist nicht ganz so entspannt, aber Hansi Flick, Hut ab. Hätte ich nicht gedacht.
Also ich bin auch extrem überrascht, muss ich sagen. Aber ich glaube, dann war das die deutsche Nationalmannschaft einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.
Mhm.
Der Umbruch war einfach zu krass. Der hätte vollzogen werden müssen. Vielleicht hat er sich nicht richtig rangetraut oder vielleicht war Deutschland noch nicht so weit oder
vielleicht war er durch die Löwzeit noch befangen.
Ja, genau, dass er doch noch dachte, hey, die Jungs haben mir uns das ja mal gebracht, den WMT, ich muss denen noch Treue schwören oder vielleicht war auch die Bayern-Zeit, da sagte er, nee, die will ich jetzt nicht so, weil ich weiß auch nicht so, aber Respekt. In diesem unruhigen Umfeld da, muss man ja wirklich sagen, aber wow, die spielen schönen Fußball. Ne? War natürlich viel Risiko, sowohl gegen Real als auch gegen Bayern. Die beiden Spiele können auch ganz anders ausgehen.
Ja.
Aber beide Spiele gewonnen, also recht behalten und sieht dies ja ganz gut aus dort wieder mit der Meisterschaft.
Denke ich auch. Und dann mal gucken, wie weit es in der Champions League geht. Also auch in der Champions League, denke ich, ist denn in dieser Saison was zuzutrauen.
Ja, mal sehen, wie die Champions League weitergeht, ne? Also
Wirst du schon warm mit diesem neuen System? Also ich irgendwie noch nicht so richtig. Also man guckt sich die Tabelle an und sagt, naja, komm, sind ja jetzt noch einen Haufen Spiele zu spielen. Also selbst diese zwei Vorrundenniederlagen vom FC Bayern, sage ich mir, ich werde nicht besonders groß ins Kontor schlagen. Vielleicht schaffen es die Bayern nicht unter die Top 8, dann schaffen sie es halt über die Playoffs.
Ja, aber Jens, wenn sie jetzt nochmal wieder ein Spiel verlieren, lass sie das nächste gewinnen und dann verlieren. Stell vor, du landest am Ende irgendwo auf 17 oder 18 und hast dann auf einmal im Playoff-Spiel ein FC Barcelona oder Arsenal London oder, weißt du? Also, weil die Mannschaften, die gerade da oben stehen, die erwartet man eigentlich nicht dort oben. Und von daher, weiß ich nicht, lass uns da echt mal nach den Playoffs sprechen. So, wenn die Playoffs so die Paarungen stattfinden, dann glaube ich, kann man so, dann kann man sagen, nee, aber dann kann man glaube ich so sagen, ist der Modus was oder ist er doch nichts? Aber wenn da auf einmal mal so zwei, drei krasse Playoffs stattfinden und ich finde die Neuerung nicht schlecht, weil die alte war irgendwann langweilig.
Ach, na, da war es ja häufig schon so, nach dem vierten Spiel, da kannst du sagen, okay, 12 von 16 Mannschaften gefühlt stehen schon fest fürs Achtelfinale. Dass das Ganze natürlich auch eine Geldquelle ist für die UEFA, das ist ja auch klar, dass sie diese eine Runde dann noch eingeführt haben, dann noch zwei zusätzliche Spiele, das bringt ja alles auch nochmal ein bisschen Knete. Eins zum Schluss noch. Habe mich am Wochenende wieder über die Schiedsrichter geärgert. Jetzt nicht nur über unseren in Ingolstadt, sondern so allgemein, auch beim Pokal. Sind die Schiedsrichter tatsächlich so teilweise auch vom VAA abhängig? Oder früher haben wir auch geschimpft über die Schiedsrichter, aber früher fand ich, da haben die dann wenigstens anders agiert, waren auch gewissermaßen selbstbewusster bei Entscheidungen und haben sich auch was getraut. So, und ich sag mal, 9 von 10 Entscheidungen waren richtig, oder sehe ich das jetzt nur so? Also dieser ganze VAR macht die ja komplett kirre.
Ja, sie haben sie halt abhängig machen lassen, weil sie brauchen ja nichts mehr zu entscheiden. Sie können ja, egal welche Szene auf dem Platz, sie können ja einfach machen. Sie müssen ja nicht drüber nachdenken, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch? Weil, oh, habe ich jetzt faul gepfiffen. Ah, ich gehe mir nochmal raus, das angucken. Ja, dann, ob das da stattfindet, immer, ob die miteinander sprechen, aber mit Sicherheit, weil da kommt ja immer, ja, wenn es richtig ist, ja, dann hast du richtig, dann ist ja gut. Ansonsten, ach, guck's dir doch nochmal an. Okay, dann gehe ich raus. Ah, war doch nicht richtig, entscheide ich das nochmal um. Und jetzt im DFB-Pokal hat man ja extremst gesehen, wie oft das dann doch falsch ist. Und das ist so, finde ich, in der Häufigkeit früher nicht gewesen. Also, ich finde auch ganz extrem so, ganz am Anfang, als VR kam, habe ich so oft gedacht, so, ach, ich habe bestimmt schon oft ein Abseits-Tor geschossen, aber waren im Endeffekt doch nicht so oft so. Also, und jetzt, wie viele Tore sind denn jetzt falsch? Wo es dann doch kein Abseits ist oder wo es Abseits ist? Ich finde es schon in der Häufigkeit extrem.
Auch gestern, wo war denn das? Der Elfmeter beim Spiel Kaiserslautern gegen Magdeburg. Wo das ein Elfmeter gewesen ist für Kaiserslautern, da hätte auch der VAR. Aber das sind so Grenzentscheidungen. Und da wird gegeben, da wird dann nicht, da greift er ein, da greift er nicht ein. Vielleicht muss man wirklich über die Challenge nachdenken.
100% für, Jens. 100% für. Dann wird auch das Gemecker weniger.
Dann wird aber wie das ist denn das jetzt auf dem Platz? Also, Vinko Schapina hat gesagt, naja, konnte er jetzt auch mal mit dem Schiedsrichter diskutieren, das darf er ja sonst nicht. Dürft ihr gar nichts sagen?
Ey, das ist Wahnsinn geworden. Also ich kenne es wirklich aus den letzten Jahren so, gerade dadurch, dass ich ein älterer, erfahrener Spieler bin, haben sich die Schiedsrichter immer probiert. Und dadurch, dass sie auch wissen, ich meckere fast gar nicht. Also, dass ich mal meckere, das kommt in alle 5 Spiele vor. Ich glaube, ich habe seit 3 Jahren keine gelbe Karte mehr gekriegt, so, weil so, ich akzeptiere das eh einfach und macht ja auch eh keinen Sinn. Aber sie haben sich immer probiert, eine gute Seite mit mir zu halten, weil sie wussten natürlich auch, so, wenn ich den ruhig habe, so, der kann schon mal ein bisschen in der Mannschaft steuern. Ey, die schreien, wenn du das Foul ist gepfiffen, da schreien die einfach schon prophylaktisch rum, ihr bleibt weg, ihr bleibt alle weg. Ja, wie, ist doch gar keiner gekommen, so, was hast du denn? Ne? Und, also das ist schon wirklich, dass das einerseits geschützt werden soll vor diesem, dass alle auf einem Schiedsrichter drauf stürmen, das finde ich in Ordnung, finde ich auch gut, aber dass man sich gar nicht mehr unterhält, macht es einfach schlechter und fördert nicht mehr die Akzeptanz, finde ich. Und es wird ja auch nicht durchgezogen. Weil wenn ich dann sehe, wenn wir jetzt mal wieder zu unserem Platz 2 der Weltfußballerwahl kommen, ja, der darf die ja alle anschreien. Ja, bei dem ist ja alles in Ordnung. Das stimmt. Ne? Also, Und dann gucken die mal kurz in dem Spiel und denken sich so, oh, da ist gerade kein Star aus der Mannschaft, ja, dem gebe ich jetzt mal gelb, so, da setze ich ein Zeichen. Also von daher, Entwicklung finde ich jetzt nicht ganz so gut. Gibt denen wieder mehr Macht, damit sie die Spiele entscheiden können und damit sie auch wieder Spiele leiten können und nicht ferngesteuert werden.
Wisst ihr, was ich jetzt noch gemacht habe? Ich habe jetzt mal geguckt, wann du möglicherweise deine letzte gelbe Karte in der dritten Liga bekommen hast.
Letztes Jahr habe ich keine, dieses Jahr habe ich keine.
Kleiner Streber, hä?
Nicht.
Na, wann war es denn? 21.01.2023 in der 90. Minute gegen SV Elbersberg.
Oh ja, und weißt du warum? Weil Nicola Winter ein unfassbares Spiel gepfiffen hat. Und mir noch eine Torschance weggepfiffen hat. Und da habe ich gedacht, jetzt ist doch Wahnsinn. Dann habe ich den Ball auf Tribüne geschossen beim 5-3.
Warum wundert mich der Schiedsrichter jetzt? Na gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wenn hier irgendwie mal eine Auszeichnung für in der Fersen, die Saison davor, auch keine gelbe Karte. Was machst denn du? Wahnsinn. Ist tatsächlich so. Paco, das hat großen Spaß gemacht. Ich habe jetzt wieder gelernt, dass du den Fairness-Pokal in der dritten Liga, also fast verdienst hättest. Ich wünsche dir gute Besserung.
Klasse Pokal. Super.
Du, letzte Woche hat hier bei uns in Dresden Jakob Lämmert den Man of the Match gewonnen. Der war ganz glücklich.
Aber, der war super glücklich, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite gibst du den, glaube ich, auch ab und sagst, ja, lieber gewinnen wir das Spiel. Also. Und trotzdem, irgendwann, in 5-6 Jahren, wird dieser Pokal sicherlich so einen besonderen Platz haben. Da erinnert er sich an diesen großartigen Abend, als der Kessel dann explodiert ist beim Ausgleichstor. Und sagt, Mensch, das war ein geiler Abend.
Aber Fairness-Pokal, Jens, das ist wirklich echt der Trostpreis.
Nee, den brauchst du
also
nicht.
Also den brauche ich nicht. Und
logisch. Werd du mal wieder gesund, dass du bei der nächsten Aufnahme möglicherweise schon wieder spielen kannst. Wenn nicht, nehmen wir trotzdem auf.
Danke. Dankeschön.
Schönen Abend.
Alles klar, mein Lieber.
Ist nicht so viel Frisch.
Nee, meine, ja. Alles klar. Ciao.
Ciao.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.